So, ja, Fortsetzung des Themas jetzt mehr auf der Grundlagenseite, nämlich was ist das mit der Kryptographie? Und wie gesagt, ins Detail zu gehen, würde problemlos irgendwie mehrere Vorlesungstermine, ganze eigene Vorlesungsveranstaltungen natürlich füllen. Das ist einer der Päpste sozusagen, eins der wirklich Lehrbücher, Bruce Schneier, da haben wir jetzt sozusagen was ganz Verlässliches, gut Eingeführtes zum Nachschauen haben will. Das hier ist ein Buch, das von einem Fachhochschulprofessor geschrieben ist, in Deutsch, von dem Wolfgang Ertl, was vielleicht ein ganz guter Zugang ist, wenn man jetzt den Höchstwissen hat, sondern einfach sehen will, wie das eingesetzt wird. Also das sind zum Nachlesen vielleicht zwei ausreichende Quellen. Was ist das Ganze denn, kryptografische Techniken, wofür verwendet man die? Zunächst mal denkt man natürlich ganz einfach an Geheimnachrichten, das heißt, ich habe eine Nachricht, die von A an B übertragen werden soll und ein Dritter soll es nicht lesen können. Wobei wir das anschauen werden, es gibt durchaus eine Reihe von anderen Angriffen, gegen die man sich auch schützen muss. Es gibt aber durchaus weitere Aspekte, also zum Beispiel die Vertraulichkeit ist ein Aspekt, aber die Integrität der Nachricht ist ein weiterer Aspekt. Das heißt, es kann schon sein, dass ich eine Nachricht kriege, aber das kann ja sein, dass die Nachricht verfälscht wurde unterwegs. Also die sozusagen Identität der Nachricht, dass das wirklich meine Originalnachricht ist, wozu man Integrität sagt, Unverletztheit der Nachricht, ist ein ganz wichtiges Thema. Dann natürlich auch die Frage, kann ich denn den Partner wirklich belegen, von dem ich das bekommen habe? Also es wird mir gesagt, die Nachricht kommt von dem und dem, aber kann ich denn wirklich garantieren, dass das von dem Kommunikationspartner stammt? Das ist also ein Authentisierungsproblem. Also man sieht so Dinge, die man im täglichen Leben hat, was man mit einem Brief zum Beispiel macht, ist, dass ich den einpacke in ein Kuvert und zuklebe oder vielleicht sogar einen Stempel oder ein Siegel drauf tue. Das ist das, was man mit Inhalt schützen und Integrität des Inhalts, also Vertraulichkeit und Integrität meint. Die Authentisierung macht man zum Beispiel durch eine Unterschrift. Ja. In der Praxis, deswegen nennt man das auch Signatur im digitalen Bereich. Es gibt auch noch eine Geschichte, die im täglichen Leben auch vorkommt, aber die nun hier vielleicht noch eine besondere Rolle spielt. Das ist dieser schöne englische Begriff der Non-Repudiation, Zurechenbarkeit auf Deutsch. Das heißt, da geht es darum, dass jemand sagen kann, er hat die Nachricht ja gar nicht geschickt und man muss ihm kann ihm nachweisen, dass er sie tatsächlich geschickt hat, was in manchen Situationen einfach notwendig sein kann. Also auch das muss man mit digitalen Techniken sicherstellen. Bei Multimedia im Netz gibt es eine ganze Reihe Anwendungen natürlich, die Verschlüsselung in DRM, dann diese ganzen Keys und Rechte fragen würden und man gesagt haben, die werden so verschlüsselt, dass sie eben zusammengehören, zum Beispiel das Recht und der Schlüssel, dass das nicht voneinander getrennt werden kann. Die Identifikation von Geschäftspartnern bis zum elektronischen Bezahlen und dem Schutz der persönlichen Daten, die jetzt übertragen werden, zum Beispiel um was zu zahlen, zum Beispiel eine Kontonummer. Also an allen diesen Stellen braucht man natürlich Kryptographie. Ja, technisch ist es ganz einfach. Wir haben einen Plaintext und der wird in einen verschlüsselten Text, Ciphertext auf Englisch, übertragen. Und was man dann macht, ist Verschlüsselung und der verschlüsselte Text wird dann wieder Decryption. Die Terminologie, die man benutzt, ist meistens so, dass man den Sender A und den Empfänger B, dann meistens Alice und Bob zu dem, damit die schöne Namen haben und A und B genau passt. Und man kann sich jetzt auch einen Menschen vorstellen, der zuhören will, der abhören will, das wäre ein Eavesdropper, und kann man dann netterweise Eve nennen. Also jetzt in Formeln geschrieben, wir haben irgendwelche Daten, das ist die Message M, und daraus machen wir einen Ciphertext C, in dem also E von M dieses C gibt, und die Entschlüsselung ist dann eine Funktion D, die man auf den Ciphertext anwendet, das soll dann wieder M geben. Also D von E von M, dann die Decryption-Funktion auf die Encryption-Funktion wieder anwende, kriege ich das Original wieder raus. Ein Grundprinzip, das nennt sich Kerckhoffs Prinzip, bei der ganzen Sache ist, dass der Algorithmus selber, mit dem die Verschlüsselung und die Entschlüsselung passiert, nicht das Geheimnis sein soll. Das ist was, das man anfangs durchaus gemacht hat bei kryptografischen Techniken, aber die Gefahr ist natürlich enorm groß, dass in dem Moment, wo jemand den Algorithmus rausbekommen hat, ist jedes System, das mit dem Algorithmus arbeitet, kompromittiert. Das heißt, moderne Verfahren funktionieren alle so, dass der Algorithmus, mit dem verschlüsselt und entschlüsselt wird, bekannt ist, dass es aber was Zusätzliches gibt, ein zusätzliches Geheimnis, und das sind natürlich diese Keys. Das heißt, wir haben so eine Situation, dass wir bei der Encryption und der Decryption einen Schlüssel mit dazugeben und die Funktionen ein bisschen komplizierter werden. Die Encryption-Funktion hat also jetzt einen Key 1 als zusätzlichen Parameter und die Decryption, die Entschlüsselung, hat einen Key 2 als Parameter. Und es ist nach wie vor so, dass die Decryption angewendet auf die Encryption auf eine Nachricht, die Nachricht wieder ergibt, wenn die richtigen Schlüssel reingesteckt werden, also K1 und K2. Sie sehen, das sind jetzt zwei verschiedene Schlüssel. Das könnte aber natürlich auch der gleiche sein, den man für die Verschlüsselung und für die Entschlüsselung benutzt. Es kann also ein Paar sein, das ich haben muss, das einen richtigen Schlüssel habe, um zu entschlüsseln, der genau zu einem Verschlüsselungsschlüssel passt. Oder es ist im einfachsten Fall gleich, das ist das sogenannte symmetrische Verschlüsselungsverfahren. Jetzt mit den Angriffen, die jemand benutzen kann, sozusagen um die Entschlüsselung zu schaffen oder auch an den Schlüssel ranzukommen. Da gibt es eben eine ganze Reihe von verschiedenen Arten, wie das passieren kann oder Voraussetzungen, die der Angreifer haben kann. Das erinnert so ein bisschen auch an die verschiedenen Angriffe, die man an den Wasserzeichen gesehen haben. Am schwersten hat ein Angreifer, wenn er wirklich nur den Ciphertext hat, also wirklich bloß die verschlüsselte Nachricht, und er möchte an den Originaltext oder an den Schlüssel rankommen, hat sonst nichts. Was durchaus häufiger vorkommt und durch alle möglichen Versehen oder Spionage oder sonst was passieren kann, ist, dass jemand den verschlüsselten Text hat und den Originaltext, der damit der dazugehört. Er hat irgendwie mal die Gelegenheit, die Originalnachricht zu kriegen und die verschlüsselte Version davon. Zum Beispiel, was weiß ich, man überträgt eine Kontonummer verschlüsselt und hat aber trotzdem irgendwie die Kontokarte gesehen und weiß, welche Kontonummer da übertragen wird. Dann bin ich schon ein ganzes Stück näher dran. Natürlich, ich habe deutlich mehr Möglichkeiten, an den Schlüssel zu kommen. Und je mehr solche Known-Plaintext-Situationen ich habe, umso mehr kann ich dann natürlich die auch zusammenführen. Noch schlimmer ist es, wenn ich den Codierer sozusagen zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann einen beliebigen, von mir gewählten, als Angreifer gewählten Plaintext reinstecken und mir das Verschlüsselungsergebnis anschauen. Dann kann ich also den Plaintext variieren und das Ergebnis betrachten, wo sich das verändert. Und ähnlich gefährlich oder ähnlich aufschlussreich ist, wenn ich einen Decoder habe, das heißt, ich kann den verschlüsselten Text, den Ciphertext manipulieren, kann dem Dinge ändern und schauen, was sich an der entschlüsselten Nachricht, also an dem Endergebnis, was sich an dem ändert. Also man sieht schon, dass es alle diese Angriffe gibt, gegen die sich ein gutes Verfahren schützen muss, was so der häufigste und einfachste Ansatz ist, der letztlich schon auch der ist, der in vielen Fällen zum Ergebnis führt, ist schlicht und ergreifend bei den Schlüsseln die kombinatorische Vielfalt auszunutzen, schlicht alle möglichen Schlüssel durchzuprobieren, beziehungsweise ideal ist normalerweise eine Kombination aus Dingen, wo man eben mit Verfahren von hier sozusagen feststellen kann, dass es bestimmte Eigenschaften des Schlüssels gibt, die die Zahl der Auszuprobierenden einschränken, und die probiert man halt dann alle aus, und dafür braucht man natürlich sehr hohe Rechenleistung, ist auch klar, wobei man heutzutage nicht unbedingt mehr an die berühmten Großrechenzentren denken muss, sondern vielleicht auch an ganz viele Rechner verteilt, die über das ganze Internet verteilt sowas zum Beispiel machen. Ja, jetzt ein bisschen spezieller, ein Kapitel davon ist sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Ich habe ja schon gesagt, was symmetrisch heißt. Das heißt, ich habe den gleichen Schlüssel in der Codierung und der Dekodierung. Oder ich habe einen Schlüssel, den ich aus dem zweiten Schlüssel, den ich aus dem ersten ausrechnen kann. Das würde man auch noch symmetrisch nennen. Da gibt es auch noch zwei verschiedene Arten. Ich kann sogenannte Stream-Ciphers haben, das heißt, ich kann Bit für Bit, jedes Bit, das kommt, oder Byte für Byte verschlüsseln, oder ich kann mir einen größeren Block von Bits oder Bytes ansammeln und den erst verschlüsseln. Das ist eigentlich das Häufigste. Also man hat halt meistens mit Block-Algorithmen zu tun, Block-Ciphers, wenn man sich irgendwie 64-Bit oder sowas nimmt und die als einen Block dann verschlüsselt. Und dort gibt es seit langem eigentlich, seit den 70er Jahren, einen Standard, der auch nicht so furchtbar schwer zu verstehen ist, der nennt sich DES, Data Encryption Standard, der immer 64-Bit-Stückchen nimmt und die ja eigentlich so lange durcheinander würfelt, bis man nichts mehr erkennen kann. Und zwar sind das 16 Runden hintereinander, in denen jeweils diese Operation angewendet wird, dass also das ein linkes und ein rechtes Teilwort aufgespalten wird. Das rechte Teilwort wird einfach weitergegeben in die nächste Runde, in die linke Hälfte. Und das linke Teilwort wird mit dem rechten verrechnet nach einer bestimmten Funktion, die letztlich Permutationen und Substitutionen auf dem Wort ausführt. Das ist, wie es genau definiert ist, ist nicht interessant, aber es ist kein so ungeheuer komplexes Verfahren. Das, also komplex natürlich im Ergebnis, aber es ist jetzt nicht keine schwierige Algorithmik dahinter. Was wichtig ist, ist, dass diese Funktion, die Permutation und Substitution macht, eben hier immer angewendet wird auf einen Teil der Information, das RI, und auf dieses KI, das heißt auf den Schlüssel. Das heißt, die Schlüsselinformation geht mit ein bei diesen Permutationen. Und zwar sind dort 56 Bit für den Schlüssel vorgesehen. Das ist sehr interessant, dass da gerade die Zahl 56 steht, weil man sich irgendwie fragt, warum nimmt man dann nicht irgendwie 64 oder so, weil das wäre in der Informatik ja naheliegend. Da gibt es alle möglichen Gerüchte drum. Das Ganze ist ja basiert ja auf einer IBM-Algorithmus, ist dann aber ein amerikanischer Regierungsstandard geworden. Und natürlich liegt die Idee nahe, dass die 56-Bit halt so waren, dass die amerikanischen Geheimdienste das mit Brute Force Attacks gerade schaffen und andere, die die entsprechenden Ressourcen nicht haben, nicht. Auf jeden Fall sind die 56-Bit ganz schön knapp. Also da gab es damals riesige Diskussionen, dass das eigentlich von vornherein, konnte man sich das denken, dass die gefährlich sind, um den wirklich zu schützen gegen Brute Force Attacks. Ja, und das ist tatsächlich so. Also man muss 2 hoch 56 Permutationen ausprobieren. 1977 hat es noch als nicht knackbar gegolten. Inzwischen ist es kein großes Problem mehr. 1997 gab es dieses Death-Challenge, das erste Mal, wo nach 4 Monaten eine Entschlüsselung funktioniert hat. 2000 hat Distributed Net in 22 Stunden schon eine wirklich definierte Aufgabe, das war auch so ein Challenge, wie ich es vorher beschrieben habe, weil also im Netz eine Aufgabe gestellt wird und sagt, wer liefert als erster sozusagen den Plaintext zu diesem oder den Schlüssel, da hat man ja beides, zu dieser verschlüsselten Nachricht. Das war, wie gesagt, kein Großrechenzentrum, sondern das waren um die 100.000 PCs im Internet, die zusammengeschaltet waren und parallel, ist eine hochgradig parallelisierbare Geschichte und damit immerhin 42 Milliarden Schlüssel pro Sekunde ausprobieren konnten. Und da merkt man schon, dass dann auch wenn man 2 hoch 56 vor sich hat, dass das doch zu schaffen ist, ne? Sind also ist unter einem Tag Rechenzeit gewesen und das vor 10 Jahren. Was man heutzutage macht, wenn man mit dem DES arbeitet, also meistens verwendet man es überhaupt nicht mehr, aber wenn man das macht, ist, dass man den dreimal sozusagen anwendet und 3 solche 56-Bit-Schlüssel als Tupel, also 3 sozusagen nebeneinander benutzt, also quasi 3x 56-Bit hat, dann ist es wieder nicht mehr zu knacken. Was wichtig ist, ist, dass erstens mal die US-Regierung immer so ein bisschen an der Grenze laviert, dass sie es einerseits natürlich geschützt haben wollen, andererseits aber einen Schutz haben wollen, den möglichst ihre Geheimdienste brechen können, um Abhörmaßnahmen durchzusetzen. Das andere ist, dass wirklich abhörsichere kryptografische Methoden ein extrem sicherheitsrelevantes Thema sind, weil das ermöglicht natürlich Kommunikation für eventuell fremde Mächte, die irgendwie dem eigenen Land was Böses wollen oder Kriminelle, Terroristen und so weiter. Dementsprechend wird das zumindest von den USA als Waffentechnologie angesehen und unterliegt auch den gleichen Exportrestriktionen. Also es gibt immer noch Verschlüsselungsverfahren, die man nach Europa zum Beispiel gar nicht importieren darf. Vielleicht, wenn man jetzt das haben wir schon gesehen, ist also jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, sondern ist ziemlich alt. Es gibt durchaus ähnliche Algorithmen, die moderner sind und gut funktionieren. Einer zum Beispiel aus der Schweiz, IDEA, der ganz speziell auch eine bestimmte Art Angriffe versucht zu vermeiden, die sich sehr bald durchgesetzt haben, nämlich diese sogenannte differenzielle Kryptoanalyse, wo man, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man den Verschlüsselungsalgorithmus hat, dann sozusagen experimentiert damit, dass man Kleinigkeiten ändert in der Nachricht oder auch im Schlüssel und schaut, wie sich das Ergebnis verändert und dementsprechend dann statistische Effekte auch nutzen kann, mit denen man feststellen kann, was gibt es denn an Eigenschaften des Schlüssels, die man dann ausnutzen kann. Also dagegen diese Angriffe, die eben publiziert sind und sehr waren in manchen Fällen, ist der speziell abgesichert, ist aber sonst irgendwie auch so ähnlich, also Blockverschlüsselung mit 64-Bit jeweils, hat 128-Bit Schlüssellänge, also deutlich besser, ist schneller zu realisieren. Bei DES war es so, dass man damals noch an Hardware-Implementierungen vorwiegend gedacht hat. Jetzt denkt man eigentlich nur noch an Software und dafür ist das IDEA auch optimiert. Und grob gesagt ist es so, dass sie außer diesem exklusiven Oder, das dort so eine wichtige Rolle und die Substitutionen gespielt hat und die Permutationen, dass eben eine Addition modulo und eine Multiplikation in modulo einer hohen Zahl eben Hauptoperationen da drin sind, die also ganz von der Charakteristik her ganz verschieden sind und die zusammen gemischt werden. Das wäre also ein Algorithmus, den man als durchaus recht sicher betrachten kann. Es ist aber so, dass auch die USA eben einen Standard schaffen wollten natürlich, nachdem das mit dem DES keine Zukunft hatte. Deswegen hat 1997 einen öffentlichen Call for Proposals gemacht für Algorithmen, die öffentlich verfügbar sind, also die nicht irgendwie als geheim eingestuft sind, die auch keine Patente haben. Ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus, wir reden immer noch von symmetrischen im Moment, bei den Schlüsselgrößen von 128, 192 und 256 Bits möglich sind. Also 56 war das, was man vorher hatte, also doch deutlich mehr. Und die Zahl der möglichen Schlüssel geht ja exponentiell hoch, also wirklich sehr deutlich mehr. Da gab es auch verschiedene Einreichungen. 5 Kandidaten sind dann ausgewählt worden. Die stehen hier auch nochmal durchaus auch europäische Kandidaten dabei. Und tatsächlich ist es auch so, dass dann am Ende ein Algorithmus aus Belgien gewonnen hat. Rheindahl heißt der, deswegen, weil die Erfinder einfach Vincent Reimann und Johan Dahlen sind. Die haben ihren Namen zusammengepackt. Und da war übrigens auch Tufisch, glaube ich, ist von dem Bruce Schneier, der vorher als Buchautor aufgetaucht ist. Also der Rheindahl, der hat so zwischen 10 und 14 Runden, je nachdem mit welcher Schlüsselgröße man arbeitet und so ein bisschen ähnlich wie das, wie vorher bei dem IDEA, haben wir eben eine Anzahl von verschiedenen Operationen, die zusammengemischt werden, was jetzt für uns im Detail eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig ist, wie er funktioniert, aber es ist auch das Grundprinzip immer noch so ganz ähnlich wie bei dem DES. Das sind also einzelne Runden, in denen solche Substitutions- und Verschiebealgorithmen gemacht werden. Da gibt es eben noch was, dass Zeilen und Spalten verschoben werden. Das heißt, dass man also nicht bloß immer nur in einem Block arbeitet, sondern auch in mehreren. Das sind aber jetzt bloß die bekanntesten. Also AES ist der Advanced Encryption Standard, ist jetzt der Name für das Rheindahl, für die dann letztlich veröffentlichte und Standard angenommene Version davon. Und den haben Sie vorher schon ein paar Mal gesehen. Also wenn Sie in iTunes ein geschütztes Medienobjekt haben, ist das zum Beispiel nach AES verschlüsselt. An vielen anderen Stellen trifft man die, aber es gibt auch eine Menge andere, die gut sind. Also einer war ja zum Beispiel ein Kandidat mir hier, das RC6. Das ist der Herr Rivest, der seine Algorithmen durchnummeriert mit Rivest Cipher und dann kommt die Nummer. Also da gibt es eine Reihe von anderen, auch die öffentlich verfügbar sind und nach derzeitigen Wissen nicht zu knacken sind. Zumindest wenn man die entsprechende Schlüssellänge hat. Also symmetrische Schlüssel hat man, Schlüsselverfahren, die sind eigentlich durch Verwürfeln von immer 64-Bit zu realisieren, kann man da sozusagen zusammenfassend sagen. Jetzt gibt es aber eine Menge asymmetrische Verfahren, die vielleicht sogar noch eine wichtigere Rolle spielen. Das ist jetzt zunächst mal vielleicht eine ja, so eine komische Frage, warum eigentlich jetzt asymmetrische Verfahren haben will. Diese symmetrischen Verfahren funktionieren ja sehr gut und sind auch schnell. Das Kernproblem dabei ist, dass ich ein sogenanntes Shared Secret habe, also ein gemeinsames Geheimnis. Wenn ich bei der Verschlüsselung und der Entschlüsselung den gleichen Schlüssel benutze, dann muss ich den Schlüssel, den ich zum Verschlüsseln benutze, irgendwie dem Menschen mitteilen, der die Nachricht entschlüsseln soll. Und damit habe ich ein Problem, weil ich kann das ja schlecht wieder über den gleichen Kanal übermitteln. Da müsste ich es ja wieder irgendwie verschlüsseln und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, was da passiert, passiert wirklich in der Praxis ja auch manchmal, ist, dass man den Schlüssel dann separat irgendwie mit der Post kriegt und dann irgendwie ein Ungetüm von ganz vielen Bytes eintippen muss. Es gibt auch Systeme, mit denen man Schlüssel verwalten kann. Kerberos ist zum Beispiel ein Standard. Es ist alles schön und gut, aber trotzdem immer noch relativ gefährlich und vor allem umständlich. Interessant ist da die Idee, die zwei Mathematiker, Diffie und Hellman, 1976 hatten, nämlich dass asymmetrische Verfahren das Problem lösen können, indem man nämlich einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel vergibt. Das ist ein Paar, haben wir schon gesagt. K1 und K2 kann so ein Pärchen von Schlüssel sein, dass man mit dem K2 das entschlüsseln kann, was mit K1 geschlüsselt ist, verschlüsselt ist. Und jetzt wird das sozusagen nochmal spezialisiert, indem man sagt, es gibt einen der beiden Schlüssel, den nennt man den privaten, geheimen Schlüssel und den anderen den öffentlichen. Und wenn ich verschlüssele, dann nehme ich einen öffentlichen Schlüssel, verschlüssele damit. Das heißt, ich habe meine Nachricht, die wird mit dem Public Key verschlüsselt und dann kommt mein Ciphertext raus. Und für die Entschlüsselung muss ich den Secret Key benutzen, meinen Privatschlüssel. Das ist ein bisschen gefährlich jetzt mit Private und P, ne? Also das P steht für Public und S für Secret, also ist aber natürlich auch der Private, also vielleicht sollte man besser tatsächlich öffentlicher und geheimer sagen. Also mit dem geheimen Schlüssel gehe ich da dran, um den Ciphertext zu entschlüsseln und kriege die Nachricht wieder zurück. Das ist wieder so, Geheimschlüssel angewandt auf öffentlichen Schlüssel, angewandt auf die Nachricht, gibt mir die Nachricht. Und der Trick ist jetzt, dass ich diesen öffentlichen Schlüssel bekannt machen kann. Also auf meiner Webseite steht mein öffentlicher Schlüssel, das ist wirklich so. Und wenn Sie mir eine Nachricht schicken wollen, dann müssen Sie den eben nehmen und die Nachricht damit verschlüsseln. Und ich habe meinen privaten Schlüssel auf meinem System gespeichert, den weiß keiner. Und weil der dazu passt, der ist gemeinsam mit dem öffentlichen Schlüssel generiert worden, der auf meiner Webseite steht. Deswegen kann ich das entschlüsseln und ich kann meinen privaten Schlüssel auch für mich behalten. Das ist eine ganz geniale Idee, funktioniert im Wesentlichen, weil es mathematische Funktionen gibt, die sozusagen in einer Richtung leicht zu berechnen sind, in der anderen Richtung wahnsinnig schwierig. Insbesondere eine große Zahl, die Produkt zweier Primzahlen ist, wieder zu zerlegen in diese Primzahlen, das ist eine solche mathematische Falltürfunktion. Klar, das Multiplizieren geht ganz schnell, aber dann eben, wenn das wirklich große Zahlen sind, rauszufinden, was die Primzahlen waren, da müsste ich eben Primfaktorzerlegung von großen Zahlen kennen und das ist rein von der Komplexität der Algorithmen, so viel man weiß, eben sehr, sehr aufwendig. Wobei natürlich das alles daran hängt, dass die Tatsache so bleibt. Also wenn jemand ein Verfahren zur Primzahlzerlegung großer Zahlen findet, und da gibt es ja durchaus so Indizien, dass das auch sein könnte, zum Beispiel die Leute, die über Quantenrechner nachdenken, behaupten, dass das ein Weg sein könnte, wie solche Funktionen unter Umständen doch lösen kann, effizient, dann fällt das Ganze natürlich in sich zusammen. Dann gehen diese Verfahren nicht mehr und man muss nach anderen Funktionen suchen. Also momentan steckt da die Grundannahme dahinter, dass das nicht passiert, dass man nicht schnell große Zahlen Primfaktor zerlegen kann. Und ein konkreter Algorithmus, den Sie heutzutage überall finden und täglich vermutlich hoffentlich benutzen, ist RSA, was nach seinem Erfinder benannt ist, der Ronald Rivers, den wir vorher schon hatten mit den RCs, Adi Shamir und Leonard Edelman, ist auch schon relativ alt, ein MIT-Forscher. Und hier steht es nochmal genau, wie die das ausrechnen, ist vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber bloß, dass man mal sieht, so viel Mathematik ist da gar nicht dabei. Das heißt, ich nehme wirklich zwei große Primzahlen und multipliziere die. Und habe also dann diese Zahl n. Und an der Stelle ist eigentlich schon das Wichtigste passiert, weil dieses n eigentlich im Wesentlichen der Schlüssel ist. Und ich berechne jetzt eine Zahl, die sozusagen abhängt von meinem P und Q für den, das ich mit dem N mit dazu tue. Und zwar nehme ich einerseits, nehme ich nicht direkt das P und Q, sondern ich nehme ein E und ein D, die aber so gewählt sind, dass sie sozusagen invers zueinander sind. Dass sie also modulo einer Zahl, die so ungefähr das Produkt von P und Q ist, gleich sind, wenn man sie miteinander multipliziert. Also 1 geben, wenn man sie miteinander multipliziert. Also das eine das Inverse vom anderen ist. E ist also dann 1 durch D sozusagen, modulo Phi. Ich habe dann gleich ein Beispiel, an dem man es ein bisschen konkreter vorstellen kann. Das Wesentliche ist, die Verschlüsselung funktioniert mit dem E, die Entschlüsselung mit dem D. Das heißt, das E zusammen mit dem N ist der öffentliche Schlüssel, das D ist der private Schlüssel, der geheime Schlüssel. Und ich habe so eine Exponentialfunktion, die da drin steckt. Man muss also die Nachricht mit dem E hoch dem E nehmen und genauso den Exponenten zum D bilden für die Entschlüsselung, was jetzt im Moment aufwendig klingt und tatsächlich auch so ist. Also rein algorithmisch gesehen sind diese asymmetrischen Verfahren erheblich aufwendiger, einfach von der Komplexität her. Also es ist einfach ein wesentlich größerer Rechenaufwand. Wenn Sie dann in der verständlichen Art und Weise was nachlesen wollen, habe ich hier eine australische Webseite angegeben, die das wirklich sehr konkret alles ausführt und von der stammt, wir haben nicht genau das Beispiel, glaube ich, die haben noch ein kleineres Beispiel, aber solche Beispiele dieser Art sind darauf auch nochmal nachzulesen und zu erklären. Das wäre jetzt bloß, dass man sich eine Vorstellung machen kann. Natürlich nimmt man nicht solche Zahlen wie 11 und 13 als Primzahlen, sondern man nimmt welche, die viel, viel größer sind. Aber das Beispiel ist halt so, dass man es noch auf dem Taschenrechner nachvollziehen könnte. Also nehmen die 11 und die 13, die geben miteinander 143 und aus der 143 die 11 und die 13 auszurechnen. Das ist diese Falltürsituation. Das ist schwierig, das rauszufinden. Naja, bei dem Beispiel, den kleinen Zahlen, kriegt man es schon raus, die Primfaktorzerlegung. Aber wenn es eine sehr große Zahl ist, wird es schwieriger. Dann haben wir gesagt, dass man so ein komisches E wählen muss, das teilerfremd ist zu diesem Produkt von P und Q, wo man jeweils 1 abzieht, also teilerfremd zu 120. In der Praxis nimmt man dort Prim, was eigentlich auch den Algorithmus ein bisschen abschwächt, nimmt man Zahlen, von denen man weiß, dass es Primzahlen sind. Und zwar gibt es ja diese 5 kleinen Fermat-Primzahlen, also 2er Potenz plus 1. Im Wesentlichen 317 und die 65.537 sind die, die dort einfach sehr häufig genommen werden. Ich nehme jetzt aber trotzdem hier für das Beispiel eine andere, die 23, und habe jetzt also mit der 143 und dem 23, ist ja auch eine Primzahl und mit sicher teilerfremd zu dem 120, habe ich meinen öffentlichen Schlüssel. Und jetzt muss ich noch das Gegenstück finden, das D sozusagen, also so, dass ja, E mal D gleich 1 modulo Phi ist, unser Phi war 120. Wenn man das ein bisschen umrechnet, dann brauche ich also eine Zahl, die 23 D minus 1 soll gleich K 100, irgendwie ein Vielfaches von 120 sein. Das ist im Prinzip größten gemeinsamen Teiler zu finden, das heißt, da kann man so einen euklidischen Algorithmus anwenden und das D auch wirklich dann effektiv berechnen. Also zum Beispiel D gleich 47 käme jetzt da raus in unseren Zahlen. Und dann haben wir unseren Schlüssel, unseren privaten Geheimschlüssel. Und jetzt kann ich tatsächlich ausrechnen, also eine Zahl, zum Beispiel 7 hoch 23 Modulo unter 43 gibt 2, das ist das Verschlüsselungsergebnis. Und wenn ich jetzt wieder die 2 nehme und hoch 47 nehme, Modulo 143, dann komme ich wieder auf meine 7 zurück. Also kann man einfach nachrechnen, das ist sozusagen die Basismathematik, die da dahinter steckt. Es ist auch so, dass hier das Exponentieren Modulo 143, das können Sie auf der Webseite nochmal angeben, das lässt sich schon ein bisschen optimieren, dass das auch durch Anwenden von verschiedenen Rechengesetzen, dass das halbwegs effizient geht. Aber es ist trotzdem eine ganze Menge Rechnerei. Das heißt, wir haben eine höhere Rechenkomplexität, einfach Berechnungskomplexität in symmetrischen Verfahren. So ganz pragmatisch gesehen, also habe ich das Wichtigste, habe ich schon gesagt, es ist teuer, rechenintensiv. Also wenn man DES zum Beispiel mit RSA vergleicht, dann ist es mindestens ein Faktor 100, der Unterschied ist dazwischen. Und ja gut, die Hardwarezahlen sind vielleicht gar nicht so wichtig. Ich kann natürlich auch mit verschiedenen Schlüsselgrößen arbeiten, das ist auch noch variabel, da nimmt man also durchaus große 1024-Bit. Die Sache mit den großen Primzahlen habe ich schon gesagt. Was man häufig macht, um dieses Effizienzproblem zu lösen, ist eine Kombination einfach. Man spricht von hybriden Systemen. Das heißt, ich mache zuerst mal einen symmetrischen Schlüssel, zum Beispiel so einen AES-Schlüssel, den wähle ich mir und verwende dann aber ein asymmetrisches Kryptosystem, also zum Beispiel RSA, um meinen Schlüssel dem anderen Partner mitzuteilen. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Schlüssel aus dem asymmetrischen System, benutze den, um den symmetrischen Schlüssel zu verschlüsseln, übertragt es dem, der entschlüsselt es mit seinem privaten Schlüssel, seinem Geheimnis, und kriegt dann das andere Geheimnis raus, das er dann für die symmetrische Verschlüsselung benutzt, also für die Massenverschlüsselung. Ich habe also vorweg so eine Prozedur, wo mit öffentlich-privaten Schlüsseln zuerst mal die Kommunikation des Schlüssels passiert und dann die Massenverschlüsselung mit dem symmetrischen Verfahren. Das klingt jetzt so, als wäre das was furchtbar Kompliziertes. Ich vermute aber, dass die meisten von Ihnen das alltäglich benutzen. Also wenn man zum Beispiel hier ins LAZ-Netz geht und dann VPN benutzt über IPsec, das ist zum Beispiel genau so ein Verfahren. Oder wenn Sie auf irgendeine Webseite gehen, die mit diesem Secure Socket Layer, da mit SSL verschlüsselt ist, also wenn dann in Ihrem Browser das diese schöne Verschlüsselungszeichen eben kommt, das Vorhängeschloss, dann passiert sozusagen unter der Haube genau das, was wir hier beschrieben haben. Also was das in der Praxis Gott sei Dank an vielen Stellen eingesetzt wird, die Stelle, an der es nicht eingesetzt wird, verwirrenderweise, ist bei E-Mail, obwohl es da auch ohne weiteres gehen würde, aber das macht irgendwie keiner. Dann könnte man sich wahrscheinlich viele unangenehme Publikationen auch ersparen, wenn man seine E-Mails anständig verschlüsselt. Jetzt habe ich aber gesagt, verschlüsseln ist nur die eine Sache. Ich will ja auch authentisieren, dass mein Partner wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Und auch das kann ich mit dieser asymmetrischen Kryptosystem-Idee lösen. Ich kann nämlich digitale Signaturen erzeugen, also ein Vertrauen schaffen, dass eine Nachricht wirklich von einer bestimmten Person kommt. Das bedeutet aber natürlich, dass diese Nachricht von der Person kommt, dass das auch von der Nachricht abhängt. Das heißt, die Signatur muss sich immer auf die ganze Nachricht beziehen. Ich kann natürlich nicht, das kennen Sie auch bei Verträgen oder so, dass man dann den Vertrag austauscht und die Unterschriftsseite gleich lässt. Das darf nicht passieren. Man muss also die ganze Nachricht sozusagen einbeziehen. So wie man in der Praxis bei Verträgen auch oft verlangt, dass jede einzelne Seite mit einem Handsymbol paraffiert wird. Ja, bestimmte asymmetrische Kryptosysteme, die kann ich benutzen, indem ich sie sozusagen umgekehrt anwende. Und RSA funktioniert da auch. Das ist, wir haben ja vorher gesagt, da haben wir den geheimen Schlüssel angewendet auf den öffentlichen und die Nachricht wieder rausbekommen. Bei manchen ist es auch umgekehrt. Wenn ich zuerst den öffentlichen angewendet, dann darauf den geheimen. Jetzt wende ich den geheimen an und darauf den öffentlichen. Und es ist genauso invers. Das heißt, ob ich zuerst SK und zuerst PK oder zuerst PK und zuerst SK und dann SK mache, ist egal. Das ist bei dem RSA ist das ziemlich offensichtlich, wenn Sie auf die Mathematikfolie da zurückschauen, weil das ja genau das Gleiche, die gleichen Formeln sind, die da benutzt werden für Verschlüsseln und Entschlüsseln, da ist bloß D und E vertauscht. Und da ist es natürlich völlig egal, ob ich zuerst SK mache und dann PK oder umgekehrt. Also kann ich das benutzen und das funktioniert so, dass ich, wenn ich was signieren will, meinen eigenen geheimen Schlüssel benutze und den damit die Nachricht verschlüssele und der Empfänger, der hat jetzt was, mit dem er was anfangen kann, indem er nämlich meinen öffentlichen Schlüssel, den kann er von meiner Webseite holen, benutzt und damit die Nachricht entschlüsselt. Und wenn dort die Nachricht rauskommt, dann kann es nur von mir sein, weil diesen privaten Schlüssel, der dazu passt, diesen geheimen Schlüssel, den habe nur ich. Darauf basiert ja das ganze Verfahren. Natürlich muss der, damit er auch verifizieren kann, dass das die richtige Nachricht ist, muss er beides bekommen. Das heißt, die Alice nimmt ihren privaten Schlüssel, macht m hoch d modulo n und schickt dieses Verschlüsselungsergebnis und die Originalnachricht an den Bob. Und der Bob nimmt nun die Nachricht, verschlüsselt sie mit ihrem, verwendet den Verschlüsselungsalgorithmus, kann man schon sagen, mit dem öffentlichen Schlüssel der Alice drauf an und kann feststellen, dass jetzt das Entschlüsselungsergebnis gleich der Originalnachricht ist. Also das S ist das, was er von der Alice bekommen hat, verschlüsselt. Er entschlüsselt das und dann kommt was raus, was also hoffentlich gleich dem M ist, das er auch bekommen hat. Wenn er die beiden vergleicht, sieht er eben, okay, das war's. Eine Sache ist übrigens hier ein bisschen verwirrend in der Darstellung. Man könnte meinen, ich kann mit dem gleichen öffentlich-privat-Schlüsselpaar signieren und verschlüsseln. Das sollte man nicht tun, sondern es müssten zwei verschiedene Paare sein. Eins für die Authentisierung, eins für die tatsächliche Verschlüsselung der Nachricht. Aber das, sonst ist es wieder relativ leicht zu knacken. Aber das ist ja kein großes Problem. Und es gibt verschiedenste Standards. Man muss nicht RSA benutzen. Es gibt also auch eine ganze Reihe anderer Standards. Aber die Idee ist grundsätzlich so ähnlich. Manchmal ist es ja so, dass ich gar nicht die Nachricht verschlüsseln will, sondern bloß sicherstellen will, dass die Nachricht ganz geblieben ist, dass nichts verfälscht ist dran. Da gibt es auch noch einen Trick, den Sie vielleicht auch von Software zum Beispiel kennen, die Sie aus dem Internet laden. Gerade bei Open Source Software ist das weit verbreitet, dass es dort sogenannte Hashcodes gibt, die daneben stehen. Das ist eine abgeleitete Information, die aus der Folge von Bits sozusagen berechnet wird, die nun in dem Fall das Image ihrer Software ausmacht. Und dann, wenn Sie diese Hash-Funktion selber anwenden auf das, was Sie geladen haben, es kommt der gleiche Wert raus, dann haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich die gleiche Information ist, auch diese vielen, vielen Bits, die Sie da bekommen haben. Also einen kurzen Code für eine lange Nachricht auszurechnen. Und das ist so, dass das auch relativ schwer umzudrehen ist in der Regel. Das heißt, der Zweck ist, dass ich die Nachricht aus dem Code eben nicht ermitteln kann. Wäre ja auch aus informationstheoretischen Gründen gar nicht möglich, so ohne weiteres. Und vor allem, dass es eben wie beim Hashen üblich ist, eine geringe Zahl von Kollisionen produziert. Das heißt, dass es sehr selten vorkommt, dass zwei Nachrichten den gleichen Hashcode haben. Und da gibt es auch verschiedene, zum Beispiel MD5 von dem Ron Rivest wieder oder SHA ist auch ein Standard, der bekannt ist. Und dann kann ich natürlich das machen, dass ich eine Nachricht verschlüssele, von der Nachricht einen Hash bilde, also so einen Kurzcode bilde und diesen Kurzcode dann erst signiere. Dann muss ich nicht die ganze Nachricht signieren, sondern habe entsprechend nur einen kleinen Teil, den ich übertragen muss für die Authentisierung. Das ist durchaus sinnvoll, wenn Sie überlegen, dass die Nachricht jetzt im Multimedia-Fall wirklich ein ganzes Video sein könnte oder so. Das ganze Ding mit einem asymmetrischen Verfahren zu ver- und entschlüsseln, bloß weil man die Authentisierung des Partners haben will, das macht natürlich nicht so furchtbar viel Sinn. Da wird man also zum Beispiel so einen Hash, zunächst mal so einen Hashcode davon benutzen. Ja, das Letzte, das zu diesem Thema wichtig ist und was man kennen sollte, ist, dass es natürlich irgendwie alles ein bisschen dran hängt, dass wir die Schlüssel richtig übertragen und dass wir auch ein gewisses Vertrauen in die Gültigkeit der Schlüssel haben. Also auch wenn es öffentliche Schlüssel sind, müssen die natürlich irgendwoher bezogen werden. Also ich kann jetzt einen Schlüssel auf meine Webseite stellen, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch nicht so ganz das Sicherste, was man sich vorstellen kann. Das ist ja nun einfach die Stelle, an der diese Systeme sozusagen alle hängen, dass ich den richtigen Schlüssel habe. Ich kann also zum Beispiel anfangen, einen Public Key zu veröffentlichen mit dem, und von dem zu behaupten, dass der zum Beispiel zu mir gehört. Das kann sich also jemand wirklich irgendwo eine Webseite aufziehen, so ähnlich wie bei Phishing-Webseiten, und meinen öffentlichen Schlüssel angeblich dort bekannt geben. Das ist aber in Wirklichkeit ein Schlüssel, den er erzeugt hat, wo er den geheimen Schlüssel dazu hat. Und wenn er dann Nachrichten abfängt, die mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt sind, dann kann er es natürlich selber entschlüsseln. Das heißt, es ist nicht ganz so banal, dass man sagt, es reicht jetzt, einen öffentlichen Schlüssel einfach auf die Webseite zu stellen und das war's. Weil man ja gar nicht weiß, ob das der richtige Platz ist und die richtige Stelle und wer das manipulieren kann. Deswegen versucht man, solche Trust Organizations zu finden, Trusted Third Parties, die sich wirklich darum kümmern, wo so ein Schlüssel abgelegt werden kann oder dass so ein Schlüssel abgelegt werden kann. Das sind oft wirklich staatliche Organisationen, Banken machen sowas auch, also wirklich Organisationen, die sowieso hohe Verantwortung tragen, bei denen der Sicherheitsstandard zum Beispiel, weil sie große Finanztransaktionen machen oder so, sowieso relativ hoch ist. Und die geben sogenannte Zertifikate raus. Das ist was, das Sie bestimmt schon des Öfteren getroffen haben. Das ist im Prinzip eigentlich bloß ein Block, in dem steht die Identität des Benutzers drin. Also zum Beispiel mein Name und meine und dass ich an der LMU bin. Da wird also genau beschrieben, wer die Person ist oder auch die Organisation, um die es da geht. Und dann der öffentliche Schlüssel dazu. Es kommt noch dazu, es kommt meistens ein Gültigkeitsdatum dazu, das heißt, die Dinge verfallen nach einer gewissen Zeit und müssen dann erneuert werden. Und das Ganze wird natürlich nochmal signiert, dass man weiß, wer das Zertifikat ausgestellt hat. Also der Issuer, der Aussteller, der gibt seine elektronische Signatur mit drauf. Das ist ganz wichtig. Dann ist unser Problem mit den öffentlichen Schlüsseln schon mal um eine Ebene reduziert worden, weil jetzt müsste man natürlich immer noch einen öffentlichen Schlüssel kennen, aber nur noch den dieser Organisation, die diese Zertifikate ausstellt. Das heißt, die Idee ist, wir haben eine Organisation, die Zertifikate ausstellen kann und von der wissen möglichst alle Leute die richtigen öffentlichen Schlüssel. Und das sind nur eine Handvoll und von denen, und die geben eben die anderen sozusagen mit diesen Zertifikaten Bestätigungen für andere Schlüssel, öffentliche Schlüssel, dass sie richtig sind. Leider ist es natürlich so, dass viele von denen das nicht umsonst machen, sondern also bei vielen von denen das wirklich kaufen muss. Geld ist dann auch oft mit einem, also wenn Sie so einen zertifizierten öffentlichen Schlüssel haben wollen, dann müssen Sie meistens zum Postamt gehen, zum Beispiel dort Ihren Ausweis vorzeigen, Ihre Identität überprüfen lassen, dass dann wirklich klargestellt ist, dass das die Person ist, die da dran hängt. Und das kostet. Jetzt ist natürlich noch die Frage, woher weiß ich, dass das Zertifikat für die Trusted Third Party stimmt. Das wird in vielen Fällen, also bei Webbrowsern zum Beispiel, ist es so, wird das mitgeliefert, sozusagen ist eingeliefert in sozusagen das Auslieferungspaket schon, tut die entsprechenden Schlüssel mit rein, beziehungsweise es gibt ein paar ganz wenige Stellen, in denen das konzentriert bereitgestellt wird. Also so ein Ding nennt sich eine Certification Authority. Und man kann sich das natürlich so ein bisschen wie eine Hierarchie auch vorstellen, dass es eine Root-Zertifikation ist, die andere Certification Authorities berechtigt, dass sie wieder Zertifikate ausstellen kann. Das heißt, ich brauche, um wirklich ein Zertifikat zu verifizieren, so einen Pfad, was ist meine Organisation und die ist wieder zertifiziert durch eine andere Organisation. Alles wird letztlich auf eine Root-Certification Authority zurückgeführt. Und das kann man natürlich so machen, dass wenn jetzt die Alice an den Bob was schickt, dass sie dann sozusagen die notwendigen Zertifikate gleich mit dazu tut, also ihren eigenen öffentlichen Schlüssel, die Signatur, dass das eben von der Certification Authority 1 kommt und auch gleich den öffentlichen Schlüssel von der Certification Authority 1 mit eben das Zertifikat, das dann wieder signiert ist mit dem Schlüssel des oder ja, unterschrieben ist von der Certification Authority. Das heißt, dass letztlich wir dann nur noch einen Fakt sozusagen brauchen, das ist nämlich dass jeder diese Root Certification Authority kennt und diesen öffentlichen Schlüssel weiß und damit sozusagen der Reihe nach diese Kette von hierarchischen Zertifikaten abarbeiten kann. Ich glaube, das Rest ist ziemlich offensichtlich, der hier steht. Ne? Also es kann halt jeder. Die einzigen, die den Secret Key von Root hat, ist die zentrale Authority und die signiert damit. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, mit denen man das jetzt verwalten kann, dass das auch in der Praxis funktioniert. Also das war jetzt ein striktes Verfahren, aber haben wir irgendwie sowas wie eine zentrale Organisation, die Zertifikate rausgibt. Und wir brauchen natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, diese vielen verschiedenen Public Keys, die Zertifizierten, irgendwo abzulegen. Und ein Ansatz, den es da gibt, ist ein X509 Standard, in der ich wirklich einen öffentlichen Schlüssel sozusagen bereitstellen kann, wo ich also statt auf meiner Webseite das abzulegen, wirklich meine Identität mit einem öffentlichen Schlüssel dort bekannt mache. Das stammt aus der X500-Serie, die eine ganze Reihe von Standards festlegt, ist irgendwann mal in der Geschichte des Internets das mal passiert, dass die X500-Standards nicht verwendet worden sind, sondern unsere E-Mail-Adressen alle ganz anders ausschauen. Die würden dann irgendwie so ausschauen, dass also zum Beispiel der Common Name CN ist gleich und dann der Name und die Organisation. Also bei mir wird das irgendwie heißen C gleich DE, O gleich LMU München, CN gleich Heinrich Hussmann. Und sowas war lang durchaus verwendet. Also es gibt immer noch Leute, die Adressen haben, das waren die X500-Adressen für Personen. Das Schöne ist, dass das ein Namenssystem ist, das wirklich nicht direkt auf einen Rechner geht, sozusagen im Netz, auf den Hostnamen im Rechner, sondern wirklich die Person oder die Organisation oder beides identifiziert. Das man braucht, um Identitäten zu beschreiben, nämlich von Menschen, also eben die in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Organisation, einen bestimmten Namen haben. Deswegen benutzt man diese Distinguished Names nach dem X500-Standard als Beschreibung der Personen. Und was diese X509 macht, ist nichts anderes als eine große verteilte Datenbank, in der man solche Namen, solche Identitäten mit Public Keys verbinden kann. Das ist schön und funktioniert und wird auch in der Praxis eingesetzt. Allerdings hat es natürlich so ein bisschen diesen zentralistischen Charakter. Also wir brauchen diese eine zentrale Datenbank, wir brauchen diese eine zentrale Certification Authority, was sich in Zeiten des Web und sozialer Netze auch anbietet, ist das Ganze dezentral zu machen. Das läuft unter dem schönen Begriff Web of Trust. Letztlich geht es ja darum, dass man Vertrauen in die Verbindung zwischen der Identität und dem öffentlichen Schlüssel herstellt. Man sagt, ich weiß, dass dieser Schlüssel tatsächlich zu dieser Person gehört. Und die Idee dabei ist, dass es einzelne Beziehungen gibt zwischen Personen, die sich ausreichend gut kennen, dass man weiß, die öffentlichen Schlüssel, die miteinander austauschen, die sind aus einer gesicherten Quelle sozusagen. Also man kennt den, man hat mit dem schon so oft Nachrichten ausgetauscht, dass man sich sicher ist, dass da nicht irgendjemand dahinter ist, der den Schlüssel gefälscht hat. Das ist eine direkte Vertrauensbeziehung. Und wenn ich übers Netz verstreut eben viele solche Paare habe, die sich direkt vertrauen, dann kann ich, indem ich sozusagen, nehmen wir mal die beiden Roten hier, die kennen beide diesen gelben Partner, zu dem sie jeweils direktes Vertrauen haben, dann kann man daraus sozusagen ein indirektes Vertrauen zwischen den beiden Roten aufbauen. Das heißt, man kann sozusagen durch die transitive Hülle dieser Vertrauensbeziehungen, kann man damit sozusagen ein Vertrauensnetz im Web schaffen und hat damit letztlich eine komplett dezentrale Struktur, in der sich diese Autorisierung sozusagen einfach durch individuelle Beziehungen aufbaut. Wenn Sie in der Praxis das ausprobieren wollen, ist das Allereinfachste, dass Sie eben in diese öffentlichen Implementierungen dafür gehen, die Open-Source-Implementierung. Es gab einmal das Pretty Good Privacy, das PGP, was nicht so richtig Open-Source und öffentlich ist, aber es gibt eine GNU-Implementierung davon, GPG, und das ist das, was man jetzt wohl geschickterweise nimmt. Das finden Sie überall auf allen möglichen SourceForge und ähnlichen Seiten, kann man das laden für alle Plattformen. Und da können Sie erstens tatsächlich Ihre Schlüsselpaare erzeugen. Sie können also privaten und öffentlichen Schlüssel erzeugen. Und es ist Unterstützung für so ein Web of Trust eben auch mit dabei. Es gibt übrigens natürlich auch Plugins für alle möglichen Gerätschaften, also insbesondere für E-Mail. Alle gängigen E-Mail-Programme gibt es Plugins, mit denen Sie dann auch zertifizierte E-Mails, signierte E-Mails mit den Zertifikaten überprüfen können, von wem die wirklich kommen und mit denen sie Nachrichten verschlüsseln können, verschlüsselt übertragen. Was eben, wie gesagt, seltsamerweise nicht gemacht wird, aber für Thunderbird oder so ist das kein Problem, das einfach nur zu aktivieren, dass man diese Verschlüsselung hat. Aber das ist jetzt ein Thema, das weit wegführt vom eigentlichen Multimedia im Netz. Um nochmal den Zusammenhang herzustellen, wieso habe ich jetzt plötzlich über irgendwelche Primfaktorzerlegungen geredet? Das liegt einfach daran, dass man an vielen Stellen, sei es bei Wasserzeichen, die im ersten Teil der Vorlesung das Thema waren, aber gesagt haben, da gibt es einen Schlüssel, der damit reingeht, dass nur bestimmte Stellen mit der eingebetteten Information was anfangen können. Oder auch bei DRM-Controllern, wo man sagt, man verschlüsselt die Nachricht direkt, also zum Beispiel eben ein Musikstück, das man jetzt mit einem Media Player spielt, das ist eben original verschlüsselt. Da kommen eben alle diese Techniken zum Einsatz. Und da braucht man tatsächlich alles. Also ich brauche die Zertifikate, um zu wissen, wo kommt das her. Ich brauche die Zertifikate, um auch die Lizenz mit dem Schlüssel zu verbinden. Ich brauche natürlich ein asymmetrisches Verfahren, um überhaupt die Zertifikate abwickeln zu können und um Schlüssel vertraulich austauschen zu können. Und ich brauche die symmetrischen Verfahren, um wirklich das Medienobjekt eben zu verschlüsseln und entschlüsseln zu können in einer vernünftigen Laufzeit, eben zum Beispiel AES. Also das ist schon alles Bestandteil, und wenn Sie das noch nicht vorher gesehen haben und jetzt ein bisschen sensibel auf diese Abkürzung, zum Beispiel AES, werden, dann werden Sie an erstaunlich vielen Stellen finden, dass das tatsächlich eingesetzt wird. Ja, dann reicht es aber, denke ich, auch mit diesen ganzen Verschlüsselungen. Ich schließe jetzt auch das Thema Rechtemanagement damit ab und werde in der nächsten Vorlesung ein ganz anderes Thema anschneiden, was schon aber auch so ein bisschen angeklungen ist. Da geht es um Metadaten und Inhaltsbeschreibungen. Das ist aber dann ab der nächsten Woche. Dankeschön für heute.